Vielleicht nochmal aufstehen, wenn das jetzt so drückend wird und so warm ist es ja schon geworden. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn dafür sein im Namen des Herrn. Dieses Wort krank meint nicht, auch das ist wieder ein interessantes Wort, eine spezielle Diagnose zu haben. Es steht hier nicht, ist jemand blind unter euch oder taub oder gibt es eine gesicherte Diagnose, sondern das Wort krank ist ein allgemeiner Begriff und der meint vor allem Schwachheit. Wörtlich müsste man es übersetzen, ist unter euch jemand schwach? Und dieses Wort bezeichnet im Griechischen wieder das gesamte Spektrum der Schwachheit. Nicht nur körperliche Schwachheit, sondern auch finanzielle, soziale Schwachheit. Ich frage mal so ganz persönlich, Andreas, bist du noch schwach?
Ab und zu bin ich mal stark.
Heute auf alle Fälle, wenn ich dich singen höre, ist deine Schwachheit überwunden. Die ist schon so weit aufgestiegen, dass sie ungefähr 3/4 von den anderen überholt hat. Schwach, dieses Wort bezeichnet zum Beispiel auch wenig Autorität. Ist jemand schwach unter euch in seinen sozialen Bezügen? Der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Auch diesen Vers reißt man ja gerne aus dem Zusammenhang. Also alle diese Anordnungen Gottes, die uns im Neuen Testament begegnen, die greift man sich so raus und schmeißt sie jemanden an den Kopf oder hängt sie ihm dann an und sagt, ja, hast schon gebetet und hast die Ältesten schon gerufen. Was mich fasziniert, ist die Dynamik, die uns in diesem Abschnitt begegnet. Eins hängt am anderen. Am Anfang steht dieses Ja, euer Ja sei ein Ja. Ich brauche keine Ältesten zu rufen, wenn ich nicht gewiss bin, dass Gott zu seinem Wort steht. Und ich brauche nicht, die Hände aufzulegen und über jemanden zu beten, wenn ich nicht gewiss bin, dass das den Schwachen rettet. Dann kann ich es bleiben lassen. Meine eigene Unsicherheit brauche ich dem anderen nicht übertragen. Oder meine Frömmigkeit oder meine scheinbare geistliche Demut muss ich nicht in den Vordergrund stellen. Ich habe solche Zusammenkünfte erlebt, dass Menschen bei Heilungsgottesdienst nach vorne gegangen sind, mal abgesehen von der Unsicherheit, die bei jemandem natürlicherweise entsteht, der das erste oder selten vielleicht solche Gelegenheit hat, kann man das ablesen an dem frömmelnden Gesichtsausdruck, den dann Leute aufsetzen, gehen auch nach vorne und lassen auch über sich beten. Und ich kenne ja selber, wenn man in dem Dienst steht, und ich kenne es vor allem aus meinem eigenen Herzen, bevor ich mich überwunden habe, diese Dinge ernst zu nehmen, war in mir die Unsicherheit, ob das denn auch funktioniert, viel zu groß, als dass ich das gewagt hätte, nach dem Wort zu handeln. Und deswegen steht dieser Vers 12 am Anfang, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Wenn du willst, dass Gott dir hilft, dann geh, dann handle nach seinem Wort und rechne damit, dass er nach seinem Wort handelt. Das heißt, wenn wir Gott begegnen, dürfen wir Ergebnisse erwarten. Und trotzdem müssen wir das wissen, dass das seine Zeit haben kann. Eben, die Blinden haben nicht auf der Straße geheilt, sondern erst nachdem sie miteinander des Weges waren und im Haus waren. Wenn Gott heilt, habe ich ihm vorzuschreiben, wie und wann? Die letzte wirklich gewaltige Heilung, die ich erlebt habe, war die Heilung meines zerstörten Knies, meiner mehrfach gerissenen Bänder, die der Orthopäde nicht mehr operieren wollte, weil er sagt, sie sind sowieso kein Leistungssportler und so ausgeleiert, wie das bei Ihnen ist, hier haben Sie eine Manschette. Und dann bin ich jahrelang mit dem Knie rumgewackelt. Immer in Angst, irgendwie so zu treten, dass mir das nach hinten durchbricht. Immer mit Schmerzen. Niemals mehr knien können. Und dann war eine Heilungsversammlung und ich habe jahrelang zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, Herr, ich bitte dich, mach mein Knie wieder heil. Wenigstens, dass ich mich wieder hinknien kann, um zu beten. Immer nur angestellt, wie so ein Ritter. Auf einem Knie und das andere angestellt. Und immer hat es wehgetan. Und nach wenigen Minuten war es so steif, dass es nicht mehr zu bewegen ging. Und dann in einer Heilungsversammlung. Eine ganze Woche, zweiten oder dritten Tag, wusste ich morgens beim Wachwerden, heute heilt Gott mein Knie. Und ich bin mit Begeisterung dahin gefahren nach Prenzlau. Und ich bin nicht mit nach vorne gegangen, weil ich wusste, dass Gott mein Knie heilt. Und mitten über der Predigt wurde das heiß. Und dann habe ich das 2 Stunden lang, so lange das hat das noch gedauert, immer nur drehen müssen, den Fuß gedreht und habe in meinem Knie gekracht und gebracht. Und ich habe Gott gepriesen in meinem Herzen. Herr, ich danke dir. Endlich wird mein Knie. Und dann habe ich 14 Tage lang Schmerzen im Knie gehabt, wie sonst nie vorneweg. Und wie Gott sei Dank nie wieder hinterher. Und da wusste ich, dass es der Teufel versucht, wieder zu rauben. Aber richtig, solche Schmerzen, wie eine Nadel durchgestochen, entsetzliche Schmerzen, dass ich beim Autofahren aufhören, anhalten musste und mich nicht mehr bewegen konnte vor Schmerz, wo ich dagegen angegangen bin und habe gesagt, Teufel, das raubst du mir nicht mehr. Was Gott mir gegeben hat, das halte ich fest im Namen Jesu. Ich kann wieder Fußball spielen, ich kann alle Dinge machen, die nie gingen mehr. Und diese Gewissheit, ihr Lieben, das kann bei jemandem sein von einer Bitte, aber ich denke, das wird eher so sein, dass wir in manchen Fällen Gott zu bestürmen haben. Bis dieses Ja Gottes in unseren Herzen feststeht. Oder bis wir das Nein akzeptieren können. Auch das gibt es. Wieder ein Beispiel in der Bibel. Wollte die geändert haben? Die wollte nicht geändert haben. Aber Paulus wollte sie geändert haben. Wegen dieses bat ich 3-mal den Herrn. Dieser Engel, der ihn mit Fäusten, Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Und der Herr antwortet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es gibt auch solche Schwachheit, die Gott lässt, um überströmende Kraft seiner Herrlichkeit in und an jemanden zu offenbaren. In diesem Fall ja. Bei Paulus war das so. Dass er sich nicht überhebt wegen der überschwänglichen Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Ich habe im Moment gezögert, weil das wird so gerne als vordergründiges Argument genommen. Weil Gott will, dass du demütig bist. Gibt es für dich keine Heilung. Aber bevor Gott nicht geredet hat, kann ich das nicht sagen. Und mich beeindruckt die Beharrlichkeit des Paulus. Er bittet 3-mal, das heißt, er hat 3-mal schon die Antwort gehabt. Jesus hat nur 1-mal gebeten. Auf Golgatha. Er hat auch gebeten, hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Auch er hat gebeten. dass das Schlimme von ihm abgewendet wird. Paulus bittet dreimal und es wird ihn behalten. Ja? Ich glaube, das ist was anderes. Also da ist es, ich würde ein anderes Beispiel sagen, der Blindgeborene. Wer hat gesündigt, dies oder seine Eltern? Weder er noch die Eltern, sondern dass der Vater im Himmel verherrlicht werde. Dass der Vater im Himmel verherrlicht werde, da wird einer blind geboren und lebt ein halbes Leben immerhin blind. Wie das? Gott kann sich das leisten, ihr Leben. Wer wären wir, um ihn dafür zur Rechenschaft zu fordern und zu sagen, oh, wieso muss ich so viel Schweres leben? Naja, wir sind so, ha? Ah, warum muss ich schon wieder abwaschen? Kann das nicht jemand anders machen? Ich habe schon so viel gemacht heute. Das ist doch das, was wir von Kleinern von unseren Kindern hören. Sind wir als Erwachsene anders? So sind wir Gott gegenüber doch auch, oder? Naja, manchmal vielleicht. Ja? Ab und zu mal. Ach, mein Leben ist so schwer. Mein Mann, meine Frau sind die zweitschlimmsten. Es gibt natürlich immer noch einen ganz schlimmen. So ist er nicht, aber fast so schlimm. Ja. Können wir es nicht ein bisschen leichter kriegen? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie möge über ihn beten. Da sind wir auch wieder ganz klar, über ihn beten heißt über ihn, der andere ist unten. Das heißt eigentlich wieder wörtlich, Gelübde, Fürbitte leisten. Zuspruch geben. Mich hat am meisten diese Möglichkeit der Übersetzung des Gelübdes geschockt. Da ist einer schwach und geht zu den Ältesten und die legen über ihm ein Gelübde ab. Oder für ihn. Und sagen zum Beispiel, Herr, wenn du den heilst, dann gebe ich dir das Erste, was aus meinem Hause kommt. Da ging es nicht um Heilung, aber bei Jephtha ging es um den Sieg über die Feinde Israels. Und er sagt, Herr, wenn du mir Gelingen gibst, gebe ich dir das Erste, was aus meinem Haus kommt. Und er gibt es. Wie wäre es damit? Herr, wenn du den heilst, höre ich auf zu rauchen? Wäre doch mal was. Ernsthaft. Das ist eine Möglichkeit. Das zeigt aber auch dieses Maß an Fürbitte. Dass man sich wirklich mit der Sache des anderen identifiziert.
Das geht nicht so, oh ja, segne den mal und hier noch ein bisschen.
Das bedeutet, ich mache die Sache des anderen zu meiner. Das ist Fürbitte. Das kostet was. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das Gebet des Glaubens und nur das Gebet des Glaubens. Nicht das Gebet der Gewohnheit. Nicht das Gebet der Tradition. Nicht das Gebet der wohlformulierten Worte, sondern das Gebet des Glaubens. Das ist bei einem 5 Worte lang und beim anderen ein halbstündiger Sermon. Und das kann man nach der äußeren Form schwer beurteilen. Denn das ist eine Sache, die spielt sich zwischen dem, der betet, und Gott ab. Ist dort Glaube? Deswegen fragt Jesus die beiden Blinden, glaubt ihr, was ihr wollt? Ja, ja. Dann habt ihr das. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder den Schwachen heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. das Gebet des Glaubens vergibt Sünden. Und zwar ganz nebenbei. Welches Beispiel? Natürlich. Der Gelähmte, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird, und weil alles verstopft ist, wird er aufs Dach getragen, dann wird ein Loch eingegraben, dann lassen sie ihn durch. Und Jesus sagt, steh auf. Nee, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er erst. Und dann wundern sie sich und ärgern sich und sagen, wie kann einer Sünden vergeben, außer Gott. Dass ihr aber glaube, dass mir Vollmacht von ihm verliehen ist, das ist leichter, zu sagen, steh auf, oder deine Sünden sind vergeben. Sagt er zum Gelähmten, steh auf. Und das ist der Beweis, dass die Sünden vergeben sind. Ihr Lieben, wenn eine Heilung geschieht, geschieht das immer auf der Basis vergebener Schuld. Es geht auch andersrum. Ich habe diese Seelsorgebücher mitgebracht. Man kann auch erst die Sünden bekennen und wird merken, dass man ganz von alleine gesund wird, ohne dass man noch jemanden dazu braucht. Aber man kann auch zu jemandem gehen, dass er betet, dass man gesund wird. Und dann sind die Sünden vergeben. Das kann man nicht vorschreiben. Ob das zuerst ist oder das zuerst. Der Reihe nach geht es hier biblische Intensivseelsorge und zweitens erlöst, befreit, geheilt in Jesus Christus. Aber bei manchen geht es so. Bei mir war das so. Ich bin damit groß geworden. Und dann kam das. Dann hat Gott in mein Leben hineingeredet und alle diese Dinge hochgebracht, die im Verborgenen waren. Und es gibt Menschen, es ist andersrum, da wird erst das aufgedeckt. Und dann erleben sie die Freude der Rettung. Da hat Gott verschiedene Wege mit verschiedenen Menschen. Aber das müssen wir wissen. Wenn jemand gesund wird, durch die Kraft Gottes, durch das Gebet des Glaubens, dann geschieht gleichzeitig Vergebung der Sünden. Das darf man auch als gute Botschaft weiter sagen. Wenn jemand gesund geworden ist durch das Gebet des Glaubens. Und ihr Lieben, ich glaube, das unterscheidet so sehr. Das macht wirklich den Unterschied zwischen einer Heilung durch Gottes Eingreifen und einer Heilung durch Zauberei. Eine Heilung durch Zauberei bindet stärker an die Sünde. Eine Heilung von Gott erlöst von Sünde. Das merkt man bei demjenigen, dass mit einem Mal, dass sich im Inneren verändert, dass er mit einem Mal mit Dingen brechen kann, die ihn vorher belastet haben, vielleicht noch nicht mal vorher belastet. Manche merken erst in dem Moment, dass es ihn belastet hat und er lässt ihn hinter sich. Das ist der Unterschied zwischen einer Glaubensheilung und einem dämonischen Eingreifen, einer Symptomverschiebung der finsteren Art. Dort bleiben die Sünden behalten. Für uns aber, die wir Heil in Jesus Christus haben, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Erinnern wir uns eigentlich noch, dass das mal der Anfang jeglichen Aufbruchs war? Wie lange ist das schon her? 7 Jahre? Die Bekenntnis der Sünden. Ja, natürlich, das hatte vorher eine Geschichte auf den Besinnungswochen, in der Einzelseelsorge. Aber dort, als es durchbrach, in dieser Erweckungszeit, ist noch gekennzeichnet vom Bekenntnis der Sünden. Und für mich ist es immer eine große Freude, wenn sich solche Prozesse ergeben, dann ist erfahrbar, dass Gott unter uns wirkt. Wenn das leicht ist, dass wir auch einander die Sünden bekennen, nicht nur vor Gott, das ist immer besonders leicht, oder? Dass niemand hört, niemand davon weiß. Aber bekennet einander die Sünden bedeutet, dass dort Rettung geschieht, dass dort Gottes Kraft unter uns wirksam wird, dass dort Schwachheit abgelegt wird. Und betet füreinander. Denn Das Bekenntnis der Sünde macht uns gemeinschaftsfähig. Der Teufel will uns ja genau das Gegenteil einreden und will sagen, oh, wenn du Sünde bekennst, du machst sie so unmöglich, keiner guckt dich nur noch mehr mit den Hintern an. Du fällst überall durch. Niemand will mit dir mehr was zu tun haben. Aber in Wirklichkeit ist, wo jemand seine Sünden vor Gott bekennt und Menschen vor Menschen das öffnet, vor denen, die auf demselben Wege sind, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Schöner Prozess. Müssen wir uns erhalten. In den Familien, in der Gemeinde, jede für sich persönlich. Bekennt eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Da wird dieser Zusammenhang eben tatsächlich von der anderen Seite aufgezäumt. Ihr werdet geheilt und eure Sünden werden vergeben und bekennt eure Sünden und ihr werdet geheilt werden. So einfach ist es, dem Doktor ein Schnippchen zu schlagen. Immer? Nicht immer. Es gibt auch andere Arten von Krankheiten. Aber das ist etwas, ein Zusammenhang, der uns hier genannt wird, der mit dieser Schwachheit zu tun hat, mit diesen Erschöpfungsdepressionen und solchen Sachen. Viel vermag eines gerechten Gebet mit seiner Energie. Wir haben das ja bei Luther mit dem lutherischen Übersetzung im Ohr, wenn es ernstlich ist. Das bedeutet aber wörtlich, ich habe das vorhin beim Lesen mal versucht, unser Sprachverständnis zu übertragen, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Kraftwirkung. Es gibt ja so lahme Gebete. Man merkt das dann, wenn man selber betet. Da gibt es den Ausdruck, dass sie nicht durch die Decke kommen. So wie, wenn ich jetzt mit einem Softball irgendwas mache, da gibt es ja diese kleinen Knipser, ja? Mit so einer Sprungfeder, dann kann ich knicks, und dann geht das bis oben ran. Ich kann dann eine 9mm Pistole nehmen und schieße auch, und dann habe ich ein Loch da drin. Und das ist der Unterschied in der Energie. Das ist der ganze Unterschied ist in der Energie. Der Softball braucht wenig Energie, um hochzuhopsen, aber geht auch nicht weit. Und die Kugel braucht richtig Energie, um da durchzuschlagen, und die kriegst du auch durch diese Treibladungen, die dahinter sind. Und so unterschiedlich sind Gebete. Es gibt ja diese Vision von John Molinde. Ich weiß nicht, wer die gehört hat, auf Kassette war die auch unter uns mal. Dass er das gesehen hat, oder einer der Brüder, mit denen er unterwegs war, dass in einer Vision eine Decke über dem Land war, und zwar keine Decke, hier sowas, sondern richtig wie eine Betondecke. Und oben drüber waren die Dämonen unterwegs. Und sie waren dabei, diese Decke beständig zu verstärken. Und es gab nur eine Möglichkeit, diese Decke aufzubrechen, zwar durch das Gebet von Gläubigen. Und dieser Bruder hat das gesehen, wie das wirkt, nämlich verschiedene Arten von Gebeten. Und die wirksamste Art ist das anhaltende Gebet, das wie ein Feuer diese Decke durchbricht, wo dann diese Dämonen auf diese Stelle sich konzentriert haben, um die wieder zu schließen. Aber wenn es feurig genug war, war es nicht auszuhalten. Und dann hat es diese Decke weggebrannt. Und dann hat er gesehen, wie sich diese verschiedenen Gebetsfeuer vereinigt haben und wie dann die Decke über dem Land verschwunden ist. Und ich weiß, dass das wirklich so ist. Und wir kennen das ja. Wir haben selber solche Zeiten gehabt, wo das durchbricht, wo dieses inbrünstige Beten ist. Und wo man Dinge bewegt in der unsichtbaren Welt, die dann in der sichtbaren Welt erfahrbar werden. Und es gibt auch diese Gegenbewegung, dass das sich wieder verfestigt und dass man da gegenbetet und man kann nicht durchbrechen oder noch nicht durchbrechen. Fasten und Beten, gemeinsam beten, sind dann die Wege, um das Feuer anzuheizen. Das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner wirksamen Kraft. Wenn es sie denn hat. Das merkt man nämlich in der Wirksamkeit. Am Ergebnis. Und da wird uns das Beispiel gegeben, ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass uns das gezeigt wird, wie dieses funktioniert. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Was ist denn gemeint? Was sind denn die gleichen Gemütsbewegungen wie wir?
Mal betroffen, mal weniger betroffen.
Beispiele? Wenn es an Schimpfen geht, denke ich mir an diese Geschichte auf dem Berg Karmel, als diese Auseinandersetzung mit diesen Heidenpriestern war. Da war er zornig. Da hat er gespottet danach. Da hat er gelästert. Ja, also er hat die verlästert in ihrem Götzenwahn. Ihr müsst lauter schreien. Vielleicht ist euer Gott mal gerade auf dem Klo. Oder er schläft gerade. Oder er ist spazieren gegangen. Das sind Gemütsbewegungen eines Menschen. Jesus hat nie so geredet. War dann Vornehmer. Selbst in solchen Situationen. Elia war an der Stelle wie wir und auch eine Gemütsbewegung. Tiefe Niedergeschlagenheit. Herr, ich bin alleine übrig geblieben. Ich halte das nicht aus. Und Gott beruhigt ihn und sagt, es sind noch 7000 wie du, die haben ihre Knie vor diesem Baal nicht gebeugt. Aber das ernstliche Gebet oder inständige Gebet, dass es nicht regnen möge, bewirkt, dass es 3,5 Jahre nicht regnet auf der ganzen Erde. Und wisst ihr, was das Wort inständig heißt? Er betete betend. Er betete betend. So ist das, so heißt es wörtlich im Griechischen. Was ist damit gemeint? Wer kennt das? Betend zu beten. Wie machst du das, Ami, wenn du betend betest? Es ist unaufhörlich. Man ist Tag und Nacht dabei. Man kann dabei andere Geschäfte noch treiben. Also man kann sich noch durchaus in der Gesellschaft von Menschen bewegen. Und doch betet man betend. Man ist bei den Gedanken woanders. Man ist bei diesem Anliegen vor Gott. Ich kenne solche Phasen, wochenlang vor Gott zu liegen. Sagen, Herr, lass das nicht zu. Halt das fest. Erbarme dich. Und man kommt nicht darüber zur Ruhe Tag und Nacht. Das ist beten, beten. Ich denke, das können viele. Einige, wenigstens einige. Und das bewirkt in der unsichtbaren und sichtbaren Welt Dinge, die den Lauf der Welt verändern. Anderes Beispiel für ein betendes Gebet. Das ging viel kürzer. Ach, zwei Beispiele möchte ich. Alttestamentlich. Sind immer so, sind uns als Beispiele gegeben. Da kann man das lernen, was das heißt. Beten. Ja?
Daniel,
genau. Daniel, und zwar nicht erst in der Löwengrube. Dort bricht es durch, sondern sein beständiges Beten. Dreimal täglich. Am offenen Fenster gegen Jerusalem. Und verändert die Weltgeschichte. Wie? Das Reich der Babylonier, was noch wenige Jahrzehnte vorher Israel ausgelöscht hatte, geht zu Ende. Dieser betende Daniel sieht und gestaltet damit die Veränderungen der damaligen Welt, die bis in die heutige Welt weiterwirken. Die Antike ist dadurch entstanden. Also das, was die kulturelle Basis unseres gesellschaftlichen Lebens ist. Das griechische Weltreich ist dann als Ende seiner Vision entstanden. Noch andere Beispiele. Wobei, ja, er betet und fastet, genau. Und der König, dem König fällt das auf und sagt, was ist dir? Und er sagt, ich kann nicht ruhig sein über das Unglück Jerusalems. Und es heißt dann, er bat sich vom König eine Frist, in der er hinziehen kann. Und der König gewährt ihm das. Und es führt zur Wiederherstellung Jerusalems. Noch Beispiele. Ja. 3 Tage fasten und beten und wendet das Geschick ihres Volkes. Oder Mose auf dem Berg, ich denke jetzt mal an die einfachen Dinge, wirklich, ich habe wirklich Sachen im Blick, dass wir nicht gleich diese langen Fristen so haben, sondern betend beten, mal modellhaft. Mose auf dem Berg, er betet und solange er die Hände hebt und betet, hat Josua und das Volk Israel Sieg über Amalek. Und irgendwann kann er nicht mehr so beten und Aaron und Hur unterstützen ihn. Setzen ihn auf den Stein und halten seine Hände hoch. Und solange die Hände oben sind, ist Sieg für das Volk. Das ist ein Grund, auch mal wirklich aufzustehen beim Beten. Das macht was mit uns. Diese Erwartung zu Gott. Da hat was mit Ernsthaftigkeit zu tun. Oder Josua, der wiederum mit den Kanaanitern kämpft und er betet. Und Gott wirft Hagelbrocken und durch den Hagel sterben mehr als durch den Kampf. Und er betet und sagt, Sonne steh still und Mond steh still. Und sie bleiben stehen ungefähr einen Tag lang, bis der Sieg über die Feinde vollständig ist. Beten, beten. Und es verändert den Lauf der... Ja? Hiskia, eine ganz private Sache. Kopf zur Wand, ach ja, auch eine andere Gebetshaltung, mal nicht so und so. Auch das ist betendes Beten. Ach Herr, ich habe dir doch immer gedient. Und Gott schenkt ihm 15 Jahre Leben obendrauf. Eine der frühen Erfahrungen, die ich in unserer Gemeinde gemacht habe. Ein Vater von 7 Kindern, an einen schweren Hirntumor erkrankt, an der Hypophyse, im Inneren des Gehirns, Zentralsteuerung. Die ganze Gemeinde hat gebetet. Der Mann wurde operiert, war über ein Jahr krank. Die sagen, Herr, so und so, es ist ja ein Wunder geschehen. Sie sind ja wieder arbeitsfähig geworden. Wir haben nicht geglaubt, dass sie das überleben. Und sie können sogar wieder arbeiten. Haben ja viele für mich gebetet, hat er gesagt. Das sind Dinge, die sich verändern, beten, das Beten verändert den Lauf der Dinge. Mit weniger geht es nicht. Herr Jesus, und segne uns heute Abend und gib uns eine gute Nacht. Amen. Ist noch kein betendes Beten. Meine Brüder, nee, und wieder betet ihr. Das muss ich noch dazu sagen. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete betend, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 3 Monate. Wie lange hat er dafür gebetet? 3 Jahre und 6 Monate hat er nicht. Wisst ihr warum nicht? Wo steht das in der Bibel, dass er nicht so lange gebraucht hat? Bitte? Richtig. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und das ist beschrieben, wie dieses Gebet aussah. Das ging einige Stunden. Genau. Er betet mit seinem Diener auch noch auf dem Berg Karmel. Das war nachdem die Propheten geschlachtet waren. Und er betet um Regen und schickt seinen Diener und sagt, was siehst du? Nichts. Und er betet weiter und schickt ihn wieder. Was siehst du? Nichts. Siebenmal. Und beim siebenmal sagt er, eine Wolke, klein wie eines Mannes Hand. Auf, lass uns anspannen, sagt er zum König. Ich höre das Brausen eines gewaltigen Regens. Das ist betendes Beten. Heutzutage sagt man das etwas vornehmer. Man betet, bis man durch ist. Man betet, bis man weiß, dass man die Erhörung hat. Wann weiß man das? Wenn sich die ersten Anzeichen davon zeigen. Bitte? Ja, man weiß, jetzt ist man durch. Man hat das jetzt, man hat das. Genau. Es ist dieses Drängen nicht mehr da. Dieses Getriebensein vom Geist Gottes. Der hört dann auf zu treiben. Schlimm ist, wenn er aufhört zu treiben, weil wir uns nicht bewegt haben. Das gibt es auch. Er hört auch auf, Menschen zu treiben, wenn sie nicht hören, wenn sie nicht tun, was die Werke Gottes sind. Dann hört er auch irgendwann auf. Das ist dann aber gedämpft, betrübt. Das sollte nicht so sein. Diese Ernsthaftigkeit des Betens heißt zu beten, bis das Ergebnis da ist. Das Ergebnis kann dann trotzdem noch manchmal warten sein. Als Gott zu Abraham sagte, heute übers Jahr wird dein Frau einen Sohn gebären, dann hat es eben ein Jahr gedauert. Nicht 3 Monate und auch nicht nur 9 Monate. Ein Jahr. Das brauchte Zeit. Gott braucht Zeit. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Entdeckungen. Für mich ist das eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre, dass Gott bei der Beantwortung jeglichen Gebetes Zeit braucht. Er ist kein Zauberkünstler, der so schnipst und alles ist so anders, wie wir uns das gerne wünschen. Sondern er braucht Planungszeit. Ich verrate mal eine der wichtigen Dinge von dem Seminar, von dem Kreativseminar. Göttliche Kreativität ist Arbeiten nach Plan. Ich war selber geschockt, dass das so ist. Dass die Planwirtschaft mehr göttliche Idee hat. Ich glaube fast mehr göttliche Idee als diese Marktwirtschaft. Weil Gott nach Plänen arbeitet. Geordnet. Das ist eine wunderbare Sache. Kreativität ist geordnete Schöpfung, keine chaotische Schöpfung. Das ist so stark. Und deswegen braucht eben Beten, erhörliches Beten, auch diese Gerichtetheit, diese Inständigkeit. Das hat was mit dem Plan zu tun, mit der Ordnung Gottes. Stell dir mal vor, jedes Beten eines Menschen würde sofort das in Gang setzen, was der betet. Das wäre ein einziges Blasenschlagen hier rund um den Erdball. Wie vieles beten wir und es ist zum Glück nicht ernstlich. Weil es gar nicht wert ist. Aber was ernstlich ist, das geschieht auch. was diese Dimension des Getriebenseins vom Geist Gottes hat. Und das sind gewaltige Dinge. Wieder, wenn man die Geschichte des Volkes Gottes gucken, das sind gewaltige Dinge, gewaltige Veränderungen. Durch den Glauben des Feuers Kraft auslöschen, das Schwert des Schärfe entgingen und so weiter. Hebräer 11 ist wirklich ein wunderbares Beispiel dieser Glaubenskraft. Würde ich gerne als Hausaufgabe aufgeben, zu lesen, wieder mal zu lesen. Der letzte Abschnitt, der Gesamtfokus, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt. Wenn jemand unter euch, ich habe mich gefragt, gibt es denn das? Dass Gläubige, dass Brüder von der Wahrheit abirren? Man möchte es eigentlich nicht glauben. Erst wenn ich es jetzt, wo ich das jetzt bei meinen eigenen Kindern erlebe, dass von meinen Kindern welche von der Wahrheit abirren, ich nenne das noch nicht diese Wahrheit, wie sie sich heißt, wo sie die Familienregeln, in denen sie aufgewachsen sind, verlassen, weil sie es irgendwelchen anderen Blasen nachgehen, wird mir das bewusst, dass das tatsächlich eine beständige Gefährdung der Gläubigen ist. Das ist nicht irgendjemand am Rande. Das ist nicht irgendjemand, der eigentlich gar nicht dazugehört. Sondern Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Was ist die Wahrheit? Zusammenfassend kann man das sagen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist das lebendige, das fleischgewordene Wort. Deswegen ist es das ist die Wahrheit. Nun sind wir natürlich alle so gestrickt, dass wir denken, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und unser Teil, den wir gerade verstanden haben, ist der allerwichtigste. Und alle anderen, die das so nicht verstehen, sind auch nicht gut und richtig drauf. Und deswegen gibt es so viele Streitigkeiten und Spaltungen und Sektiererei auch unter Gläubigen. Von der Wahrheit abirren, in diesem eigentlichen Sinne heißt von Jesus abzuhören. Eben von diesem klaren Ja wegzugehen. Von dem Nein wieder angezogen zu werden. Von Dingen, die schon klar waren, wieder durcheinander gebracht zu sein. Wenn jemand davon abirrt und jemand ihn bekehrt. Ist mir erst heute wieder bewusst, dass man jemanden bekehren kann. Offenbar, so sagst du das Wort. Ich hatte das vergessen zwischendurch und ich war der Meinung, man kann sich nur selber bekehren oder Gott bekehrt jemanden. Aber wirklich, der vornehmste Dienst unter Gläubigen ist, Menschen zu bekehren. Der vornehmste Dienst ist, die zu bekehren, die abgeirrt sind. Was ist unsere normale Haltung? Dass wir die aufgeben, oder? Dass wir sagen, ach, wieder einer, den es weggerissen hat. Kann man nichts machen. Der vornehmste Dienst ist, jemand zurückzuführen. Es gibt ein sehr hilfreiches Buch, ich habe das gelesen von den englischen Brüdern, ein dünnes Heftchen aus dem Edelverlag. Der Titel ist mir entfallen. Das heißt, also es ist eine Hilfestellung zur Seelsorge. Seelsorge an Ungläubigen, Und dann hat es verschiedene Kapitel und das eine heißt Seelsorge und Abgefallenen. Die schwierigste und die wichtigste Arbeit gleichzeitig. Jemanden zurückzuführen, wo doch das Wort selber dagegen steht, oder? Heißt es nicht in Hebräer 6, es ist unmöglich, jemand zur Buße zu erneuern, der das Wort Gottes und den Heiligen Geist geschmeckt hat und abgefallen ist. Es ist wirklich ein schwieriger Dienst, jemanden zurückzuführen, gegen den das Wort selbst zeugt. Und es gibt nur eine Rettung, wenn das bei demjenigen und wenn um denjenigen gerungen wird, wie das bei Corrie ten Boom heißt, dennoch. Ich habe versagt, aber trotzdem will ich umkehren. So. Ich habe kein Recht, dann will ich wenigstens als Tagelöhner sein. Ich habe kein Recht mehr als Sohn, dann will ich wenigstens Tagelöhner bleiben. Dieses ist das Dennoch. Dieses ist die Umkehr für einen Menschen. Das könnte man auch nennen Verbesserung. Der verlorene Sohn war wirklich ein verlorener Sohn. Er ist wiedergefunden worden. Er ist auch in Ehren gesetzt worden. Aber er wird immer bis heute der verlorene Sohn genannt. Er ist nicht der wiedergefundene Sohn. Jeder redet von dem verlorenen Sohn. Das heißt, es ist ein Teil seiner Geschichte geworden. Er ist der wiedergefundene und trotzdem war er der verlorene. Und das ist das Hauptkennzeichen. Und so hinterlässt dieses Abirren von Gott immer Spuren bei Menschen. Und immer Verdruss auch. Zwischenmenschlich. Der Älteste kann sich nicht mitfreuen, der zu Hause geblieben war. Der Vater freut sich. Er maßregelt auch diesen Bruder, der zu Hause geblieben ist und sagt, freust du dich nicht, dass dein Bruder, der tot war, wieder lebendig geworden ist? Und er kann sich nicht freuen. So viel vielleicht noch für diejenigen, die sich in diesen Dienst rufen lassen. Keine Angst, sie werden nicht den Beifall aller Gläubigen kriegen, wenn sie solchen Dienst tun. Es ist unmöglich. Es gibt dort Verletzungen, es gibt Spuren, die das hinterlässt. Es werden sich immer welche ärgern, wenn einer diesen Dienst tut. Man wird sich selbst an den Umgekehrten ärgern, an den wieder zurückgekehrten. Aber wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Da sind wir wieder an dem Punkt. Dass Sünde vergeben wird ohne Bekenntnis. Auf die unorthodoxe Art. Wenn einer zurückgeführt wird, dann gilt auch dort die Tatsachenentscheidung. Dann ist der wieder umgekehrt. Dann ist das unter Hinterlassung seines Abirrens geschehen. Dann ist das wirklich hinter ihm. Dann hat er noch den Schweinegeruch an sich, aber dann werden ihm die Kleider ausgezogen. Er muss dann nicht auf dem elterlichen Hof nach Schwein stinken. Da gibt es nämlich keine. Bei Juden gibt es keine Schweine. Das war ein fürchterlicher Geruch für sie. Den hat er an sich, als er kam. Aber das musste er ausziehen. Und das gehörte als abgelegte Sache nicht mehr zu dem neuen Leben dazu. Wenn jemand einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, und Sünder ist hier nicht jemand gemeint, der Heide noch ist, sondern ein abgeirrter Bruder, dann wisse, und das ist dieses besonders Kostbare, wer sich da hinein nehmen lässt, dass er eine Seele vom Tode rettet und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wie funktioniert denn Bedeckung von Sünde? Gibt ein Vers dazu. 1. Johannesbrief. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Es gehört was dazu, einem Abgefallenen zu lieben. Und es gehört nicht dazu, sich mit dem zu solidarisieren. Zur Umkehr führen kann nur jemand, der nicht selber von dieser Abirrung infiltriert ist. Einen Abgeirrten zur Wahrheit, zu Jesus Christus zurückzuführen, kann nur jemand, der bei Jesus nahe ist. Einen Abgeirrten, der wiederum abirrt, da bin ich dann sicher, der ist nicht nochmal zu retten. Das erleben wir auch ja, in der Sucht, auf der Suchtstrecke auch, dass Leute, die rückfällig geworden sind, umkehren können, aber die sich an diese Rückfälligkeit gewöhnen, für die ist keine Hilfe. Für die das zur Normalität wird, immer so Abstecher ins Böse hineinzumachen. Und trotzdem so zu tun, als sind sie eigentlich dabei. Das funktioniert nicht. Umkehren heißt wirklich umkehren. Das dann endgültig in das System. Deswegen, ihr Lieben, der Jakobusbrief ist der Brief des Glaubens. Ist der Brief des entschiedenen und endgültigen Ja's zu Jesus Christus. Und zwar eines entschiedenen, was man nicht in jugendlicher Unbekümmertheit sagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, sondern was dieses sagt in diesem Durchleiden der Versuchung. Glückselig wird die Anfechtung erduldet. Warum? Weil es uns einen Blick öffnet für die Anfechtung unserer Brüder. Und weil es uns dann in die Gemeinschaft hineinschmiedet, wirklich in diese Hitze, im Feuer des Leidens zusammengeschmiedet. Und zwar des Leidens nicht nur eines Leidens aus der Verfolgung heraus oder gar eines Leidens aus oder um unsere eigenen Bußheit willen, sondern eines Leidens an der Versuchung, in den Versuchungen dieser Welt. Das ist ein Leiden. Das ist nicht leicht zu bestehen. Und da zusammengeschmiedet zu sein, da festzuhalten, einander zu ermuntern, statt einander abfällig zu begegnen. Das ist diese Hauptlektion dieses Briefes. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir in dieser Entschiedenheit einander unterstützen. Amen.